Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Und ich wünsche uns, dass wir uns in Gottes Liebe und in Gottes Gnade geborgen fühlen. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam 1. Korinther Kapitel 13 aufzuschlagen. 1. Korinther Kapitel 13. 1. Korinther Kapitel 13. Ich lese ab Vers 1. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Zunächst möchte ich euch auf eine Reise mitnehmen in Südgriechenland. Das alte Korinth lag und liegt in Südgriechenland, westlich von Athen, strategisch günstig an den Handelsstraßen der Zeit des Paulus. Apostel Paulus besuchte die Stadt Korinth zum ersten Mal auf seiner zweiten Missionsreise. Zunächst arbeitete er unter den Juden, aber als jedoch die meisten Juden die Botschaft ablehnte, wandte er sich an die Heiden in Korinth. Durch die Predigt des Evangeliums wurden viele Menschen gerettet und eine Gemeinde entstand. Etwa 3 Jahre später, als Paulus in Ephesus predigte, erhielt er einen Brief aus Korinth, in dem von ernsthaften Schwierigkeiten in der Gemeinde dort berichtet wurden und in dem auch viele Fragen zur christlichen Praxis standen. Als Antwort auf diesen Brief entstand 1. Korintherbrief. Wir wären ohne 1. Korintherbrief sehr viel ärmer. Wir haben hier eine große Schatzkammer praktischer christlicher Lehre vor uns. 1. Korinther Kapitel 13 ist die schönste Abhandlung über die Liebe. Nicht nur in der Bibel, sondern in der ganzen Literatur. Es empfiehlt sich daher, dass wir uns mit diesen Worten, zu deren vollständigen Erschließung ein ganzes Leben nicht ausreicht, länger beschäftigen. Die Liebe geht mit einem roten Faden durch die ganze Bibel. Ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam durch dieses Wort Gottes gehen, um diese Botschaft besser zu verstehen. Wir sind heute früh den ganzen Vormittag ausschließlich in 1. Korinther Kapitel 13. Ich lese ab Vers 1, 1. Korinther 13 ab Vers 1. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Es fällt auf, dass die ersten drei Verse mit wenn beginnen. Wenn, vorausgesetzt, angenommen. Mit Menschen und mit Engelzungen reden. In anderen Zungen oder in anderen Sprachen zu sprechen, ist eine Gabe des Heiligen Geistes, eine sehr begehrenswerte Gabe. Mit dem Bild, mit der Sprache der Engel könnte ein bildlicher Ausdruck für eine gehobene Sprache sein. Doch bedeutet es keinesfalls eine unbekannte Sprache. Denn wann immer Engel zu den Menschen der Bibel sprachen, handelte es sich um eine normale Sprache, die einfach zu verstehen war. Mit dem Bild ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle sind wohl Schlag- und Lärminstrumente gemeint, auf denen man keine Melodie spielen kann. Jetzt Vers 2. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Vers 2 fängt auch mit einer sehr begehrenswerten Gabe, Gabe prophetisch zu reden. Dies wird gleich im ersten Vers des nächsten Kapitels betont. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Die Fähigkeit, Berge zu versetzen, spricht Jesus auch an, als seine Jünger den mondsüchtigen Knaben nicht heilen konnten. Wir lesen das in Matthäus Evangelium Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17, Vers 20. Matthäus Kapitel 17, Vers 20. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Und jetzt Vers 3, 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Zu dem reichen Jüngling spricht Jesus auch in Matthäus Kapitel 19, Vers 21. Matthäus Kapitel 19, Vers 21. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast. Und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Wir wissen, dass dies offensichtlich ein großes Problem für den Jüngling war. Denn wir lesen in einem Vers weiter, Vers 22, als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Hier wird auch angesprochen, meinen Leib verbrennen. Als Kind war ich sehr beeindruckt von der Geschichte der Freunde Daniels, als sie sich in den glühenden Ofen werfen ließen, um ihre Standhaftigkeit Gott gegenüber zu bezeugen. Wenn jedoch Stolz zur Schaustellung und Selbstverherrlichung Motive dafür sind, dass jemand sein Leben für Gott lässt, dann bringt auch Märtyrer, dann ist auch Märtyrer dort unnütz. Zusammengefasst, Vers 3. Ohne Liebe bringt es absolut nichts, auch wenn ich mein Eigentum und mein Leben für Gott aufgeben würde. Die ersten drei Versen stellen eine Art Steigerung dar. Die Beispiele, die Paulus hier erwähnt, mit Menschen und mit Engelzungen reden oder prophetisch zu reden oder all meine Habe den Armen zu geben, werden von Vers zu Vers immer schwieriger in ihrer Umsetzung. Kaum eine andere Stelle der Heiligen Schrift fordert uns so sehr wie dieser Abschnitt zur Selbstprüfung auf. Die Liebe ist ein zentrales Thema in der Bibel. Gott setzte das erste Menschenpaar in Garten Eden ein, das davor von Gott persönlich sehr liebevoll eingerichtet wurde. Gott segnete die Menschen und segnet die Menschen auch heute. Nicht, weil sie besonders gut sind oder es verdient haben. Nein, sondern weil Gott gut ist. Gott ist die Liebe. Gott könnte seinen Erlösungsplan, das aus Liebe zu den Menschen entstanden ist, schon längst zum Abschluss bringen. Aber er hat Geduld mit den Menschen. Er liebt die Menschen und möchte, dass jeder seine frohe Botschaft erfährt. Leider wird uns manchmal ein falsches Bild von der Liebe vermittelt. Um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, beschreibt Apostel Paulus die Liebe hier ganz konkret. In den Versen 4 bis 7 zählt Paulus 15 charakteristische Merkmale für christliche Liebe auf. Von daher wollen wir uns jetzt mit diesen Merkmalen intensiv befassen. Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Die Liebe ist langmütig. Das dafür im Neuen Testament gebrauchte griechische Wort bezieht sich ausschließlich auf Geduld, die Menschen entgegengebracht wird. Nicht auf solche gegenüber gegebenen Verhältnisse. So zum Beispiel, wenn es einem Menschen Unrecht geschehen sei und es durchaus in dessen Macht stehe, sich zu rächen, er davon aber keinen Gebrauch mache. Ganz sicher, die Langmut ist nicht ein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten, wurde von einem Politiker namens Stanton mit verächtlichen Worten beleidigt. Lincoln schwieg zu all diesen Anwürfen und machte Stanton zu einem Kriegsminister, weil er der beste Mann für diesen Posten war und behandelte ihn mit äußerster Zuvorkommenheit. Die Jahre gingen ins Land. Dann kam der Abend, an dem die Kugel des Fanatikers Booth Lincoln im Theater tödlich traf. In dem kleinen Zimmer, in das der tote Präsident gebracht wurde, stand an jenem Abend auch Stanton. Er blickte auf das stille Gesicht des toten Lincoln und sagte unter Tränen: "Dort liegt der größte Staatsmann, den es je gegeben hat." Die Langmut der Liebe hat er schließlich doch gesiegt. Die Liebe eifert nicht. Heißt, die Liebe ist nicht verbissen. Mutwillen treiben soll heißen, vorsätzliche Bosheit betreiben, wenn jemand bewusst böse ist zu jemandem. Sie bläht sich nicht auf. Das heißt, die Liebe erkennt, dass alle Gaben von Gott gegeben werden und dass kein Mensch Grund hat, stolz zu sein. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, Vers 5. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sich ungehörig verhalten. Sich nicht nach den Regeln des Anstandes zu verhalten. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, die Liebe unterstellt anderen keine böse Beweggründe. Sie verdächtigt anderen nicht und hat keine Hintergedanken. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Es gibt einen gewissen niederträchtigen Zug in der menschlichen Natur, der sich an der Ungerechtigkeit erfreut. Insbesondere, wenn das Unrecht einem selbst nützt. Das ist nicht der Geist der Liebe. Die Liebe freut sich über jeden Sieg der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. sie erträgt alles. Das Wort ertragen kann auch mit bedecken übersetzt werden. Die Liebe stellt nie grundlos Fehler anderer dar, obwohl sie fest sein muss, wenn es darum geht, gottgewollte Ermahnung zu unternehmen. Die Liebe glaubt alles. Sie versucht, allen Handlungen und allen Geschehnissen die bestmögliche Interpretation zukommen zu lassen. Die Liebe hofft alles. In dem Sinne, dass sie ehrlich bemüht ist, dass alles zum Besten ausgeht. Mit Ertragen oder Erdulden ist nichts etwas Passives gemeint, sondern etwas Aktives. Man hat diese Eigenschaft als ein mannhaftes Durchstehen von Heimsuchen bezeichnet. Die Liebe vermag alles zu ertragen, weil sie gewiss ist, dass Gott selbst die Liebe ist und dass die Hand des Vaters seinem Kind nie ohne Grund etwas Böses zufügen oder Schuld an seinen Tränen sein wird. Diese Liebe kann uns nur Gott schenken. Noch etwas muss gesagt werden, wenn wir hier vom Wesen der Liebe sprechen, die Paulus hier anspricht. In Jesus Christus und in seinem Lieben ist die Liebe als wirkliche Liebe zum Ausdruck gekommen. Jetzt Vers 8. Die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Die Liebe hört niemals auf. In der schönsten Dichtung der Heiligen Schrift, im Hohenlied Salomos, Hohelied, Kapitel 8, Vers 7, heißt es. Hohelied, Kapitel 8, Vers 7. Sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und die Ströme sie nicht ertränken können. Die Liebe hört niemals auf. Vers 9. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wir kennen Jesus nur stückweise. Wir werden aber seine unbeschreibliche Liebe noch erfahren. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Jesus ist der Vollkommene. Jesus ist die Liebe und seine Liebe wird niemals aufhören, wie wir das am Anfang im Vers 8 gelesen haben. Vers 11, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Solange wir hier auf dieser Erde leben, ist vieles, was wir sehen, nur verschwommen und undeutlich. Sehen wir das nur undeutlich und verschwommen. Im Himmel dagegen wird es so sein, als ob wir die Dinge wirklich sehen, ohne etwas, was unsere Wahrnehmung verzerren kann. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Diese Aussage lässt aufhorchen. Nicht mal ich selber kann alles in mir erkennen. Nur Gott kann meine tiefen Sehnsüchte verstehen, die nicht mal ich selber vollständig und korrekt zum Ausdruck bringen kann. Vers 13. Nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Im Himmel werden wir Glauben und Hoffnung nicht nötig haben. Denn das, worauf wir glauben und worauf wir hoffen, wird erfüllt sein. Die Liebe bleibt. Gott ist die Liebe. Gott ist die Quelle der Liebe. Je mehr wir uns mit dem lieben Jesus auseinandersetzen, desto tiefer begreifen wir seine unbeschreibliche Liebe. In 10 Geboten sehen wir die Liebe auf beiden Seiten. Die Liebe zu Gott in den Geboten 1 bis 4 und die Liebe zu den Menschen in den Geboten 5 bis 10. In der Liebe zu Gott und den Menschen wird das Wesen des Gesetzes erfüllt. In den Gesetzen des Alten Testaments wurde ein herrliches Bild über das Verhältnis Christi zu seinem Volk gegeben. Wenn zum Beispiel ein Hebräer durch Armut genötigt war, sich von der Habe seiner Väter zu trennen und sich als Sklave zu verkaufen, war es die Pflicht des nächsten Blutverwandten, ihn und seiner Väter gut wieder einzulösen. So übernahm Christus das Werk, uns und unser durch die Sünde verlorenes Erbteil einzulösen. Denn er ist uns verwandt. Er wurde unser Bruder, und um uns zu erlösen. Doch wie lässt sich seine große Liebe erklären, mit der er uns geliebt hat? Wir können sie nicht verstehen, wohl aber durch persönliche Erfahrung kennenlernen. Wenn wir an dem brüderlichen Verhältnis zu Christus festhalten, wie herzlich sollten wir dann jenen zugetan sein, die auch seine Brüder und Schwestern sind. Auch im Gleichnis des Neuen Testaments ist der barmherzige Samariter den Eingebungen eines gütigen, liebevollen Herzens gefolgt und hatte sich dadurch als ein Täter des Gesetzes erwiesen. Denn der barmherzige Samariter erkannte, wer sein Nächster ist, und hat ihn mit Liebe behandelt. Beim letzten Zusammensein mit seinen Jüngern sprach Jesus die große Bitte aus, dass die Jünger sich untereinander lieben möchten, wie er sie geliebt hatte. Immer wieder äußerte er diesen Gedanken: Das ist mein Gebot. So hat er wiederholt gesprochen, dass ihr euch untereinander liebet. In jeder Stunde seines Erdenlebens gingen unaufhaltsame Ströme der Liebe Gottes von Jesus aus. Und alle, die seines Geistes sind, werden Liebe üben, wie er sie vorlebte. Wenn Menschen nicht aus Zwang oder aus eigenem Interesse, sondern aus Liebe miteinander verbunden sind, macht sich in ihrem Leben das Wirken einer Macht bemerkbar, die über jedem irdischen Einfluss steht. Wo dieses Einssein besteht, ist es ein Beweis dafür, dass das Ebenbild Gottes im Menschen wiederhergestellt ist, dass ein neuer Lebensgrundsatz eingepflanzt wurde. Um diese Liebe in uns einzupflanzen und uns zu den Kindern der einen großen Familie zu machen, wurde der König der Herrlichkeit, Jesus Christus, einst mit uns. Wenn wir die Welt so lieben, wie er sie geliebt hat, dann ist sein Auftrag an uns vollendet. Dann sind wir bereit für den Himmel, denn wir tragen ihn in unseren Herzen. Amen.